Und weiter geht's mit Michael Rudnitzky, der jetzt mit dem großen Feld der membranoproliferativen GNs den Abschluss der heutigen Veranstaltung machen wird. Bitte, Michael.
Das ist vielleicht ein bisschen ein Unikum heute. Es ist nämlich, sind die Grundzüge der Richtlinie, sich kleine Details von KDIG-Richtlinie 2021 unterscheiden. Ich werde in diesen Punkten dann noch darauf eingehen. Aber auf der anderen Seite ist es, muss man sagen, eine der Glomerulonephritiden, die bei den letzten KDIGO-Guidelines die kürzesten Guidelines hat. Und die Frage stellt sich deswegen, weil sie so einfach ist oder deswegen, weil man sie nicht versteht. Und ich glaube, es ist das Zweite. Ich würde gleich anfangen damit, dass wir den Titel gern ändern würde von diesem Kapitel, nämlich eigentlich handelt es sich um glomeruläre Erkrankungen mit einem MPGN-Muster und nicht so einzig und allein nur von einem membranoproliferativen Glomerulonephritis. Bevor ich aber in Medias Res gehe, noch hier die Antwort, ich habe nachgeschaut, ist noch einmal die Umstellung oder Äquivalenz Methylprednisolon zu Prednisolon ist wie gesagt 4:5. Das bedeutet, Urbason 32 ist gleich Aprednisolon 40. Ich habe nämlich gehört, dass es in Teilen Österreichs mit dem einen oder anderen Medikament Lieferprobleme gibt. Und wenn Sie Urbason reduzieren, dann um 4 Milligramm, Aprednisolon um 5 Milligramm. Das sind ungefähr die Äquivalenzdosen, die gelten natürlich für alle Erkrankungen. Die MPGN ist keine homogene Nierenerkrankung. Hier kann ich nur an den Martin Windbessel und die Gruppe anschließen, wie bei der FSGS. Es ist ein Muster. Es ist eine heterogene Erkrankungsgruppe, die historisch nicht aufgrund der Pathologie, sondern weil wir es in der Biopsie, in der Histologie so gesehen haben, als eben membranoproliferativ zusammengefasst wurde. Deswegen befasst sich auch diese Richtlinie jetzt mit zwei großen Themenfeldern, nämlich mit der Diagnostik, die bei der MPG noch ein bisschen aufwendiger ist wie bei anderen. Auf der anderen Seite sehen wir sehr ähnliche Muster der Abklärung, das wurde schon mehrmals erwähnt. Und zweitens mit der Therapie. Auf der einen Seite also die Diagnostik, wir haben die Einteilung, die neue, das ist schon seit ein paar Jahren etablierte Einteilung in Immunglobulin oder Immunkomplex-MPG. Auf der anderen Seite komplementabhängige Gruppe der C3-Glomerulopathien und andere. Und bei der Therapie behandelt man die ursächliche Pathologie, die damit assoziiert sein könnte. Man optimiert die supportive Therapie und ich werde ein paar Worte zur Immunsuppression sagen. Das hier ist schon ein Update der historischen Klassifikation. Wie ich begonnen habe, habe noch die MPGN Typ 1, 2 und 3 gelernt. Das ist schon das Update, nämlich, dass es hier eine Komplementaktivierung geben kann oder eine Komplementgenese geben kann. Aber nach wie vor die Einteilung in die Typen, worin oder wie unterscheiden sich die Typen? Also, Sie kennen diese Bilder, die sind von up to date. Wenn der Pathologe von der MPGN spricht, dann sagt er einmal, da ist zu viel im Glomerulum, da ist viel Proliferation, aber auch viel Membran, deswegen, weil wir Tram-Tracks-Phänomene haben, wir haben Double Contours, also wir haben eine Proliferation der basalen Membran. Typ 1 wurde historisch immer dann genannt, wenn es zu Ablagerungen, hier sehen Sie, da wo die gelben Pfeile sind, unterhalb des Epithels oder Endothels, Entschuldigung, nicht unterhalb des Epithels, unterhalb des Endothels, also subendotheliale Ablagerungen, und die sind massiv. Die machen eben die Basalmembran, verdoppelt sich auch hier, es gibt hier massive Störungen in der Architektur. Im Typ 2 sehen Sie sehr regelmäßige Elektronendichte, Dense Deposit Ablagerungen, deswegen auch der Name Dense Deposit Disease. Und beim Typ 3 spricht man für Ablagerungen von sowohl subendothelial als auch subepithelial, also auf der anderen Seite unterhalb der Podozyten, die miteinander oftmals in Verbindung stehen. Die Basalmembranarchitektur ist sehr stark gestört. Aber wie gesagt, das hat man eben früher so gesagt, das hat nichts mit der Pathogenese zu tun. Die Einteilung der MPGN wird in Österreich auch nicht anders gemacht als in anderen Ländern oder international üblich. Ich möchte sie hier zusammenfassen, weil die MPGN ist also eine lichtmikroskopische Diagnose. Und die Einteilung erfolgt nach der Immunfluoreszenz. Entweder wir sehen ein starkes Immunglobulinsignal, ob polyklonal oder monoklonal, plus minus C3-Ablagerungen, wobei es hier pathologische Guidelines gibt, Guidelines der Nierenpathologen, die sagen, das Signal muss deutlich ungefähr doppelt so stark oder stärker sein wie das Komplementsignal, dann ist es eine sogenannte Immunkomplex-Gen oder Immunkomplex-Glomerulonephritis. Oder es ist eine Komplementdominanz zu sehen in der Histologie plus minus die Immunglobulin, dann handelt es sich um eine C3-Glomerulopathie, die wiederum unterteilt wird in die C3-Glomerulonephritis oder in die Dense Deposit Disease. Sie können sich schon vorstellen, das sagt man deswegen, weil es hier offenbar einen Zusammenhang mit dem Komplementsystem gibt. Und dann gibt es noch eine kleine, seltene Gruppe, nämlich die der Immunglobulin-negativen, C3-negativen MPGNs, die in manchen Guidelines gar nicht erscheint. Auf die kommen wir ganz kurz zu sprechen. In all diesen Richtlinien ist pragmatisch vorzugehen, nämlich wir sollten auf jeden Fall eine sekundäre Ursache haben und eine Komplementdiagnostik durchführen. Denn die MPGN ist ein Paradebeispiel für eine Glomerulonephritis, die ganz, ganz selten idiopathisch ist und in sehr vielen häufigen Fällen eine sekundäre Ursache hat, ob jetzt im Komplement oder eine andere. In der Richtlinie wird vorgeschlagen, ein diagnostischer Workup für eine sekundäre Ursache, der sich an Expertenmeinungen und die GLIGO-Richtlinien anlehnt und nicht viel anders ist, wie Sie es heute schon mehrfach gehört haben. Klassisch ist bei der MPGN früher, heutzutage wieder seltener, virale Infektionen, vor allem Hepatitis C, auch die Kryoglobulinämie gehört abgeklärt. Auf der anderen Seite bakterielle Infektionen, nicht nur die Endokarditis und Abszesse, zum Teil okkulte, sondern natürlich auch eine eine Streptokokkeninfektion oder Staphylokokkeninfektion, die hat hier beide sich mit dem histologischen Bild einer Immunkomplex-Glomerulonephritis nach MPGN mit einem MPGN-Läsionsmuster darstellen können. Protozoen sind auch wichtig, werden wahrscheinlich aufgrund der Klimaerwärmung auch in Mitteleuropa immer wichtiger. Das ist die eine Säule, Infektionen. Die zweite Säule sind Autoimmunerkrankungen. Lupus kann auch mit dem Läsionsmuster einer membranoproliferativen Gen auftreten, genauso wie seltener Mixed Connective Tissue Disease, Sjögren-Syndrom oder ganz selten auch eine rheumatoide Arthritis. Und die dritte Säule der Ursachen sind Malignome. Hier muss man zwei Dinge sagen. Erstens empfehlen wir ein altersentsprechendes Malignom-Screening. Eventuell ein erweitertes, wenn es Hinweise gibt, dass man genauer schauen muss. Und insbesondere bitte ich Sie, auf hämatologische Erkrankungen zu screenen. In den letzten Jahren ganz prominent hat sich die monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz assoziiert mit einer MPGN gezeigt, die dann nicht nur MGUS, sondern MGRS genannt wird, also monoklonale Gammopathie renaler Signifikanz und die dann auch eine Organmanifestation darstellt und bei zum Beispiel einer monoklonalen Plasmazellerkrankung oder einem Lymphom dann auch eine entsprechende onkologische Therapieindikation darstellt. Nun zum Komplement. Sie werden sich denken, oh Gott, schon wieder das Komplement und das habe ich schon mal gewusst oder gekannt. Sie wissen, es ist komplex. Das ist ein Bild aus einem MPGN-Paper und nicht aus einem Komplement-Paper, nämlich einer relativ rezenten Zusammenfassung des Standes der Literatur. Und Sie sehen, da gibt es sehr viele Faktoren, worauf ich hinweisen will, dass eine Komplementdiagnostik nicht daraus besteht, im Blut C3, C4 zu messen und CH50 oder CH100 und dann zufrieden zu sein, sondern Patienten, wo wir das Gefühl haben, es ist das Komplementsystem derangiert oder es ist eine MPGN und wir möchten das Komplementsystem abklären, gehören an einem Zentrum abgeklärt und das Blut gehört auch in ein Labor geschickt, das sich damit auch auskennt. Es gibt meines Wissens nach in den meisten Zentren die Basisdiagnostik. Vielleicht kann man noch Faktor H messen, vielleicht Faktor H-Antikörper, ähnlich wie beim atypischen hemolytisch-uremischen Syndrom oder thrombotischen Mikroangiopathie. Aber wenn Sie wirklich alle Faktoren und Komplementinhibitoren messen wollen und alle Antikörper, dann brauchen Sie ein gutes Labor. Das gibt es in Mitteleuropa, meines Wissens nach nicht in Österreich, aber da helfen Ihnen die Zentren auf jeden Fall weiter. Warum nicht nur diese Basisdiagnostik? Weil wir zum Beispiel ein erniedrigtes C3 sowohl bei dem Immunkomplex-MPGN als auch bei der C3-Glomerulopathie in ungefähr der Hälfte aller Fälle haben. C3-Nephritis-Faktor findet sich in beiden Erkrankungen. Komplementgenetik kann in beiden Erkrankungen gleich häufig verändert sein. Aber trotzdem haben wir hier, finden wir beim erweiterten Workup bei der C3-Glomerulopathie viel mehr und häufiger eine Komplementanomalie, während das bei der MPGN, Immunkomplex MPGN, nicht der Fall ist. Ganz kurz ein paar Worte zu der Immunkomplex negativen, C3-negativen MPGN. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass es seltene Formen gibt, die, also bei einer seltenen GN auch noch seltene Formen, wo es sich um ein auslaufendes HUS-TTP handelt, ein Antiphospholipid-Syndrom, auch eine Nierenerkrankung, die mit einer Knochenmarkstransplantation assoziiert ist oder mit Medikamenten assoziierte thrombotische Mikroangiopathie, kann als MPGN-Läsionsmuster aufweisen und so weiter und so fort. Die sind eben typischerweise so. Und jetzt komme ich, nachdem, vielleicht kann ich sogar ein bisschen Zeit aufholen, jetzt komme ich zur Therapie. Im Prinzip, wenn es schon so viele sekundäre Ursachen gibt, dann ist die Behandlung einer sekundären Ursache das A und O bei der MPGN. Und wenn Sie keine sekundäre Ursache finden, was manche Autoren für nicht möglich halten, ich gehöre nicht dazu, ich habe sehr wohl Patienten, die ich durch die Mangel gedreht habe und dann bleibt eine idiopathische Immunkomplex-MPGN über, die müssen Sie behandeln. Wenn die Patienten nicht nephrotisch sind, dann und die EGFR stabil erhalten, wie links auf dem Bild, dann genügt die optimale supportive Therapie. Wenn die Patienten nephrotisch sind und die EGFR stabil ist oder erhalten ist, dann auch optimale supportive Therapie, aber dann wird auch ein Immunsuppressor mit Steroiden und MMF empfohlen. Hier muss ich zugeben, würde ich von der KDIGO-Empfehlung abweichen und mich dann ein bisschen an die Empfehlung der Experten, wie Frau Kuri und Kollegen, halten. Und das ist auch die gelebte Leben, nämlich eine Kombinationstherapie aus MMF und Steroiden und nicht nur eine Steroidtherapie alleine. Ich werde Ihnen noch zeigen, warum. Rituximab und Eculizumab habe ich schraffiert und ich werde Ihnen ein paar Daten dazu zeigen, sind bei einer seltenen GN extrem schlecht abgesichert und auf Einzelfällen basiert auf Einzelfällen und sind zum Teil nicht wirksam. Hier ist eine individuelle Entscheidung sehr notwendig. Dazu komme ich noch. Wenn Sie eine RPGN haben, ähnlich wie bei einer IgA-Nephropathie, aber auch bei der anderen Glomerulonephritis und Sie haben Halbmonde und die Nierenfunktion, dazu muss man sagen, die RPGN ist definiert klinisch durch Abfall der Nierenfunktion von zum Beispiel 50% innerhalb von 3 oder 6 Monaten. Wenn die rapid einfach bergab gehen mit der Nierenfunktion, dann brauchen Sie Steroide und Cyclophosphamid analog zur Ankervaskulitis fertig. Eine kleine Einschränkung gibt es bei der MPGN bezüglich der Therapieindikation und nephrotisches Syndrom. Und zwar ist das hier in der Mitte, dieser strichlierte Pfeil mit dem Sternchen. Es gibt Empfehlungen, es gibt keine Guidelines zu dem Thema, aber es gibt Empfehlungen, vor allem bei der C3 Glomerulopathie nicht auf das nephrotische Syndrom zu warten, sondern auch schon bei 2 Gramm Proteinurie und stabiler GFR die Patienten früh zu therapieren, weil es sich gezeigt hat, dass bei später Therapie das Therapieansprechen schlechter ist und bei diesen Patienten, die man früh therapiert, vor allem mit Steroiden und MMF in Kombinationstherapie, Nebeneffekt ist natürlich, dass sie steroidsparend therapieren. Es gibt bei der MPGN keine einzige prospektiv randomisierte Studie. Es läuft gerade eine zur Komplementinhibition, aber dazu komme ich später. Aber es gibt retrospektive Analysen. Das sind die 2 besten, die in den letzten Jahren publiziert wurden und die gezeigt haben, dass wenn Sie MMF und Steroide kombinieren, dann sind Sie auf jeden Fall besser als mit Steroiden alleine oder anderen immunsuppressiven Therapie alleine mit null End-Stage Renal Disease nach 4 Jahren und nach 5 Jahren Remission in 86% der Fälle. Das ist überraschend viel mit allen Einschränkungen, die natürlich solche Studien bieten. In einer anderen Studie aus Amerika haben sie nach 3 Jahren noch immer signifikant häufiger eine komplette oder partielle Remission, wenn sie MMF und Corticosteroide verwenden. Ob das mehr Immunsuppression ist oder ein eigener MMF-Effekt ist, sei dahingestellt. Meine persönliche Meinung, das wird man dann sehen, wie das in den Guidelines abgebildet ist, habe ich mir mal vor ein paar Jahren angeschaut, habe jetzt aber nichts wesentlich Neues dazu gefunden, ist, dass Rituximab als Therapie wirklich auf Einzelpatientenebene diskutiert werden muss. Rituximab ist effektiver bei dem Immunkomplex MPGN, auch bei sekundären Ursachen wie Kryoglobulinämie. Wissen wir, setzen wir sie ein, weniger effektiv bei der C3-Glomerulonephritis und auch DDD. Wir wissen, dass der C3-Nephritis-Faktor oft eingesetzt wurde als Biomarker für eine Therapie mit Rituximab. Sie finden sowohl Daten zu Ja als auch zu Nein. Meiner Meinung nach ist das kein wesentlicher Grund, jemandem Rituximab zu geben, also auch hier eine individualisierte Entscheidung. Und eine persönliche Meinung zu Eculizumab bei MPGN und hier insbesondere bei den Komplement- GNs ist extrem durchwachsen. Die Meinung zu Eculizumab hat sich in den letzten Jahren deutlich abgekühlt, weil sie immer mehr Vor- und Nachteile bzw. positive und negative Studien haben. Zwei Studien dazu, die immerhin 26 und 10 Patienten hatten, 50% der Patienten ohne Response, 25% nur partielle Remission und zwar innerhalb von 14 Monaten. Das ist wirklich lang. Und eigentlich gibt es, das unten gelb markierte, gibt keinen Unterschied zwischen Responders und Non-Responders bezüglich Komplementfaktoren, C3-Nephritis-Faktor, den terminalen Komplementkomplex und so weiter. Also sie haben nicht einmal irgendeinen Biomarker in der Hand, um einen Sprecher auf die Therapie vorherzusagen. Und eine Studie vor 3 Jahren von Ruggenenti und Remuzzi von der Gruppe aus Bergamo von 10 Patienten nur, die im Text zwar relativ optimistisch klingen, aber wenn Sie sich die Proteinurie hier und der Eculizumab anschauen, dann ist das eigentlich, steigt die Proteinurie an und die EGFR bleibt stabil und die MGFR aber nur, weil sie relativ hoch ist. Das heißt, es ist durchaus, wir haben es uns so gedacht, dass hier in dieser Studie wurden zum Beispiel nur Patienten mit Komplementaktivierung eingeschlossen und haben initial einen Proteinurieabfall gehabt, aber dann nicht mehr. Über die Zeit von 2 Jahren. Das heißt, wenn wir es pathophysiologisch überlegen, dass eine Komplementaktivierung dahinter ist und wir das Komplementsystem hemmen, müsste das eigentlich einen Benefit bringen. Die Daten dazu, muss ich sagen, sind nicht so überzeugend, dass man es empfehlen kann. Das ist eine Einzelpatientenentscheidung. Das muss man diskutieren. Ein letztes Wort noch zur Nierentransplantation. Das ist bei der MPGN ein Riesenproblem, weil die Rate unglaublich hoch ist an Rekurrenz. Und zwar bis zu 86% bei den Komplement-MPGNs und bis zur Hälfte ungefähr bei der Immunkomplex-MPGN. In manchen Studien zeigt sich nicht einmal ein Benefit einer Lebensspende durch das Rekurrenzrisiko und Kraftverlust bei diesen Patienten. Es gibt Risikofaktoren, die mit einer Rekurrenz assoziiert sind, nämlich C3 niedrig bei NTX, Halbmonde in der Eigenbiopsie, RPGN der eigenjährige Lebensspende, interessanterweise eben Lebensspende, MGUS oder präemptive Transplantation. Und die Therapie ist furchtbar. Also die Leute sind schon unter Immunsuppression und dann gibt es nur noch Case Reports zu Rituximab, Eculizumab oder Plasmapherese. Es tut sich ein bisschen was in der Therapie der MPGN und der C3-Nephropathie mit Komplementhemmern. Die Studie zu Pegcetacoplanem, C3-Hemmer, rekrutiert gerade. Die Erkrankung ist nur so selten, dass sogar ausgewählte Zentren ganz wenige Patienten weltweit einschließen oder national einschließen können. Deswegen, wenn Sie solche Patienten haben, wenden Sie sich an ein Zentrum. Ich weiß, dass der Kollege Sundar Plasman da mitmacht. Wir versuchen da auch damit zu machen. Aber es gibt wahrscheinlich mehr Zentren. Diese Patienten profitieren wahrscheinlich mit dieser Erkrankung auch und vor allem durch Einschluss in Studien. Und damit bin ich am Ende und gebe zurück an Markus und Martin. Danke.
Super, danke Michael für dieses super komplexe Thema und dass du in so schneller Zeit gemacht hast. Im Chat haben wir jetzt keine Fragen. Ich glaube, das wird auch der komplexeste Teil dieser Guidelines sein, weil es sich wahrscheinlich aufsplittet in einige Erkrankungen. Das Problem ist, dass es so selten ist, dass wir es nicht uniform darstellen können. Auch hier wird sich wahrscheinlich, wenn wir die Pathogenese näher können, einiges tun in Richtung einzelner Erkrankungen. Ihr macht die Studie mit der Komplementhemmung, mit dem neuen Komplementhemmer?
Wir haben erst eine eine Pre-Selection Site Visit. Aber wir haben ein paar Patienten rausgesucht und hatten das schon besprochen online und jetzt möchten die uns mal kennenlernen. Aber ich habe mit Gary gesprochen, mit Sundar Plassmann, dass er auch Patienten aus ganz Österreich rekrutiert. Und wenn man wahrscheinlich eine Prävalenz einnimmt von vielleicht 1 zu 1 Million oder so, irgendwo zwischen 1 zu 100.000, 1 zu 1 Million, dann sind das sehr wenige Patienten. Die aber super komplex.
Okay, ich glaube, wir können jetzt schließen. Ich möchte mich bei allen Rednern sehr bedanken für Ihren Einsatz und ich möchte mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass Sie eben doch mehrere Dutzend gehabt, die sich dieser Thematik angenommen haben, möchte ich auch bedanken. Ich sehe gerade aus dem Chat, dass sich auch einige bedanken. Danke, dass Sie teilgenommen haben. Und wie gesagt, Sie finden dann alles auf der Homepage, hoffentlich noch dieses Jahr, als quasi Erstherausgabe und hochaktuell und dann auch letztlich in Druckform. Und danke an Martin Windbessel, dass du gekommen bist, extra nach Wien, und für deinen Einsatz bei den Consensus Guidelines. Danke.
Sehr gerne.